Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA 24, die es in sich haben. Schon gewusst? Wir bieten auch einen Vorbereitungskurs für den HP Psychotherapie an. Ende April startet die Masterclass für die Herbstprüfung. Effektiver lernen geht nicht. hpa24.de/hppsych.
Hallo zusammen. Willkommen bei den Heilpraktiker-Hacks. Hier sind wieder eure Prüfungsknacker Sarah und Lukas. Heute bearbeiten wir wieder ein wichtiges Thema für die Prüfung, die Alkoholkrankheit.
Und das ist wirklich kein kleines Kapitel. Knapp 2,5 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig. Weitere 2,5 Millionen haben einen riskanten Konsum. Das Verhältnis Männer zu Frauen liegt bei ungefähr 3:1, wobei bei Frauen die Dunkelziffer hoch ist. Und Kinder von Alkoholikern haben ein vierfach erhöhtes Risiko, selbst eine Alkoholkrankheit zu entwickeln.
Zahlen, die uns erstmal schlucken lassen. Lukas, bevor wir richtig einsteigen, wir haben uns ja schon in den Folgen 14, 15 und 16 ausführlich mit den psychotropen Substanzen beschäftigt.
Genau. Kurze Orientierung also. Die akute Alkoholintoxikation mit den ganzen Promillewerten und dem pathologischen Rausch, die haben wir in Folge 15 gemacht. Den Alkoholentzug mit seinem Delirrisiko in Folge 16. Und die 6 Abhängigkeitskriterien, das klassische Prüfungspflichtwissen, auch in Folge 15. Heute gehen wir tiefer ins Krankheitsbild der Alkoholkrankheit selbst. Stufen, Typen, Folgeschäden, Diagnostik und Therapie.
Perfekt. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Wo sind wir im ICD-10, wenn wir über die Alkoholkrankheit reden?
Im Kapitel F1, psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen. Und für Alkohol speziell ist das F10. Die 3. Stelle sagt uns dann, welches klinische Bild gerade vorliegt. F10.1 ist der schädliche Gebrauch, F10.2 das Abhängigkeitssyndrom. Das sind heute unsere beiden Hauptkandidaten.
Moment, du hast da was übersprungen. Es gibt ja auch noch den riskanten Konsum als Vorstufe. Der steht nicht im ICD-10, aber wir sollten ihn trotzdem kennen.
Stimmt, den müssen wir auf dem Schirm haben. Riskanter Konsum heißt mehr als 20 Gramm Alkohol am Tag bei Männern, mehr als 10 Gramm bei Frauen. Das sind 2 alkoholische Getränke beim Mann und 1 bei der Frau. Das sind die Grenzwerte, die wir uns merken. Frauen vertragen übrigens weniger, weil ihre Alkoholdehydrogenase-Aktivität in der Leber kleiner ist als beim Mann.
Und jetzt die Preisfrage. Wie viel Gramm Alkohol stecken in einer Maß Bier?
Bitte kurz mitdenken. 1 Liter Bier, 5% Alkohol.
Das sind ungefähr 40 Gramm reiner Alkohol, eine einzige Maß. Und das ist schon das Doppelte der Tageshöchstmenge für einen Mann.
Eine wichtige Rechnung für die Prüfung. Also, gehen wir einen Schritt weiter. Der schädliche Gebrauch, F10.1. Hier haben wir schon Folgeschäden, körperlich, psychisch oder sozial, aber noch keine Abhängigkeit.
Also zum Beispiel jemand mit einer Fettleber und Schlafstörungen durch Alkohol, aber der kann theoretisch noch aufhören ohne Entzugserscheinungen.
Genau. Eine aktuelle Prüfungsfrage aus der HP-Psych formuliert das schön, sinngemäß: Die Diagnose eines schädlichen Gebrauchs erfordert eine Schädigung der psychischen oder physischen Gesundheit. Das ist das Unterscheidungsmerkmal zum riskanten Konsum. Und jetzt die 3. Stufe, die Abhängigkeit.
Das sind die 6 Kriterien, die wir uns schon in Folge 15 angeschaut haben. Kurze Auffrischung für alle, die nicht mehr alles parat haben. Craving, also der starke Drang zu konsumieren. Kontrollverlust, also nach dem ersten Schluck brechen die Dämme. Körperliches Entzugssymptom. Toleranzentwicklung, also die Notwendigkeit, immer mehr Substanz zu konsumieren für die gleiche Wirkung. Einengung, also die soziale und psychische Fixierung auf Konsum, Beschaffung und so weiter. Und dann der anhaltende Konsum trotz Schäden. Für die Diagnose brauchen wir mindestens 3 davon gleichzeitig und öfter innerhalb eines Jahres.
Und hier kommt eine klassische Prüfungsfalle, die immer wieder auftaucht. Bei einem täglichen Alkoholkonsum von 10 Gramm besteht gemäß ICD-10 eine Alkoholabhängigkeit. Richtig oder falsch?
Ganz klar falsch. Die Menge definiert nicht die Abhängigkeit. Es geht immer um die 6 Kriterien. Eine andere Prüfungsversion fragt das Gleiche für 40 Gramm pro Woche bei Männern. Wieder falsch.
Und eine weitere Falle, der Zeitraum. Die Merkmale müssen im letzten Jahr erfüllt sein, nicht 18 Monate, wie es in einer Prüfungsfrage steht.
12 Monate, Punkt. Lukas, ein wichtiger Merksatz dazu, der uns in der Prüfung und in der Praxis helfen kann. Einmal abhängig, immer abhängig.
Exakt. Auch bei einem Patienten, der 10 Jahre trocken ist, jeder neue Alkoholkonsum gilt als Rückfall. Die Diagnose Alkoholabhängigkeit bleibt lebenslang bestehen. Das ist übrigens auch ein wichtiges Argument dafür, warum bei der Therapie meistens absolute Abstinenz empfohlen wird, obwohl es auch vereinzelte Ansätze für kontrolliertes Konsumieren gibt.
Gut, jetzt zu etwas, das gerne in mündlichen Prüfungen drankommt, und zwar die Typologie nach Jelinek.
Genau, ein österreichischer Forscher, der das Trinkverhalten in 5 Typen eingeteilt hat.
Und auch hier gleich die erste Prüfungsfalle. Wie viele Typen sind es?
5, nicht 4. In einer ganz frischen Prüfung stand nämlich, nach Jelinek werden 4 Alkoholtypen unterschieden. Falsch.
Merken wir uns Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Der Alpha-Trinker ist der Konflikttrinker, der Beta-Trinker der Gelegenheitstrinker. Die beiden sind abstinenzfähig und haben keinen Kontrollverlust.
Und jetzt kommt die 2. Falle, die in der gleichen Prüfung auftauchte. Auch der Beta-Trinker ist abhängig. Auch falsch.
Ja, so ist es. Weder Alpha noch Beta sind abhängig. Die 3 abhängigen Typen sind Gamma, Delta und Epsilon.
Gamma ist der klassische Süchtige mit Kontrollverlust. Wenn er anfängt zu trinken, brechen die Dämme. Delta ist der Spiegeltrinker, der seinen Alkoholspiegel halten muss, oft schon morgens das erste Bier, weil sonst die Entzugssymptome kommen. Und Epsilon ist der Quartalstrinker, wochen- oder monatelang abstinent und dann plötzlich für ein paar Tage weg von der Bildplatte.
Ein kleiner Lerntipp für uns. Alpha und Beta stehen am Anfang des Alphabets und am Anfang der Suchtentwicklung, beide noch nicht abhängig. Ab Gamma wird's ernst. Und noch eine Prüfungsfalle, die Einteilung nach Jelinek bezieht sich nicht auf das Verhalten im Entzug, sondern auf das Trinkverhalten insgesamt.
Gut aufgepasst. So, jetzt kommen wir zum Herzstück der Folge, den Folgeschäden. Denn der Alkohol macht fast im ganzen Körper etwas kaputt.
Fangen wir mit dem Stichwort Leber an. Das ist der Klassiker. Der Alkohol geht hier durch 3 klassische Stadien.
Erstens, die alkoholische Fettleber. Etwa 90% der chronischen Trinker haben sie. Hier steigt das Gamma-GT, die Transaminasen, also GOT und GPT, oder wie sie heute meist bezeichnet werden, ALT und AST, können aber noch normal sein. Zweitens, die alkoholische Steatohepatitis, Fettleberhepatitis, bei etwa 50%. Und drittens, die alkoholische Zirrhose, bei etwa 25%, mit allen Komplikationen bis hin zum primären Leberzellkarzinom und Tod.
Und eine Prüfungsfalle, die wirklich öfter kommt: Schließen normale Transaminasen eine alkoholische Fettleber aus?
Nein, diese Frage ist im Grunde lustig formuliert. Denn bei der Fettleber sind die Leberzellen ja noch intakt. Die Transaminasen gelangen also nicht ins Blut und sind nicht erhöht. Normale Transaminasen sind also eigentlich zu erwarten bei einer Fettleber.
Und dann die Leberhautzeichen, die wir uns merken sollten. Eine Prüfungsfrage aus der HP-Medizin hat sie alle als richtig wettgewertet. Palmarerythem, also die gerötete Handinnenfläche, und Plantarerythem, die geröteten Fußsohlen. Dazu Spider-Navy, Gefäßsterlchen auf der Haut. Die sprechen für eine fortgeschrittene Lebererkrankung.
Und noch eine wichtige Todesursache bei Leberzirrhose, die Esophagius-Varizen. Das Blut aus dem Bauchraum kann nicht mehr normal durch die zerstörte Leber abschließen und sucht sich Umgehungskreisläufe, unter anderem über die Speiseröhrenvenen. Wenn die anfangen zu bluten, ist das lebensgefährlich. Etwa 30% der Alkoholiker sterben daran.
Nächstes Organ, der Pankreas. Hier passiert etwas sehr Interessantes. Kennt ihr den Sphincter Oddi?
Das ist der Muskel, der den gemeinsamen Ausgang von Gallengang und Pankreasgang am 12-Fingerdarm verschließt, die Papilla Vateri. Alkohol engt diesen Muskel ein. Was passiert dann?
Das Pankreassekret staut sich zurück und kann die Bauchspeicheldrüse selbst verdauen. So entsteht eine akute Pankreatitis, bei chronischem Konsum eine chronische Pankreatitis. Und die wiederum zerstört die insulinproduzierenden Zellen.
Genau. Und das ist der Weg zum sekundären Diabetes mellitus durch Alkohol. Eine Prüfungsfrage listet folgende Symptome auf: Schlafstörungen, Anämie, Impotenz, Diabetes mellitus, Herzmuskelschäden. Und die Lösung ist, alle können eine Folge sein.
Der Alkohol macht wirklich überall etwas kaputt. Bei der Anämie geht es um den geschädigten Magen. Dort wird ein Stoff produziert, den wir brauchen, um Vitamin B12 aufzunehmen, das Intrinsisch-Faktor. Ohne den geht das dann nicht mehr. Es entsteht eine Vitamin B12-Mangelanämie.
Und außerdem kommt es durch die Schädigung der Darmschleimhaut zu einer schlechten Aufnahme von Vitamin B9, der Folsäure.
Und das Knochenmark wird vom Alkohol auch geschädigt, was die Bildung der Erythrozyten beschädigt. Mein Gott, Lukas, ich trinke nie wieder etwas.
Ja, ich denke gerade auch darüber nach. Aber zurück zum Thema. Die Vitamin-B-Mangelanämie ist eine makrozytäre Anämie mit erhöhtem MCV. Die Erythrozyten sind also vergrößert. Warum eigentlich?
Weil der Vitamin-B-Mangel die Erythrozytenbildung im Knochenmark stört. B9 und B12 werden gebraucht, um die roten Blutkörperchen bei der Zellteilung richtig abzuschneiden. Fehlen sie, werden die Erythrozyten zu groß. Man nennt das auch eine megaloblastische Anämie.
Und dann die Impotenz, da geht es vor allem um die Schädigung der Nerven. Auch das hat viel mit dem Vitamin-B-Mangel zu tun. Sowohl einer Schädigung im Gehirn und Rückenmark, als auch einer Schädigung der peripheren Nerven. Da spricht man dann von Polyneuropathie.
Übrigens, etwa 20% aller Alkoholiker haben eine symptomatische Polyneuropathie.
Und die kommt eben durch den Vitamin-B-Mangel. Vor allem B1, B9 und B12 werden schlicht aufgenommen. Aber der Alkohol schädigt die Nerven auch einfach so. Nicht umsonst benutzt man ihn ja zum Beispiel auch als Desinfektions- oder Putzmittel. Er ist einfach sehr aggressiv. Typisch bei der Polyneuropathie ist eine distal betonte, strumpfförmige Sensibilitätsstörung an den Beinen.
Und hier kommt eine wichtige Prüfungsfalle. Ist ein typischer Alkoholfolgeschaden eine einseitige Abschwächung des Achillessehnenreflexes mit rechtsbetonter Sensibilitätsstörung?
Nein. Der Alkohol ist ein systemisches Gift. Die Polyneuropathie ist immer symmetrisch, also beidseitig. Eine einseitige Problematik spricht gegen Alkohol. Da müssen wir an andere Ursachen denken, wie einen Bandscheibenvorfall.
Weitere wichtige Folgen, die in den Prüfungen auftauchen: Persönlichkeitsveränderungen, sozialer Abstieg, Libidoverlust, Eifersuchtswahn, Ataxie, also Gangstörungen durch Polyneuropathie. All das kann Kennzeichen einer Alkoholkrankheit sein.
Den Eifersuchtswahn müssen wir uns auch merken. Das ist auch ein häufiger Hintergrund für häusliche Gewalt bei Alkoholikern. Und eine ganz interessante Prüfungsfrage hat genau das zusammengefasst. Persönlichkeitsveränderungen und sozialer Abstieg, Libidoverlust und Eifersuchtswahn, Palmarerythem und Spider-Nei, Ataxie aufgrund von Polyneuropathie. Alle Aussagen richtig.
Und zur Epidemiologie noch eine düstere Zahl. Etwa 15% aller Alkoholiker sterben durch Suizid. Die Suizidrate ist also bei Alkoholkranken deutlich erhöht. Nicht geringer, wie es in manchen Prüfungsfragen als falsche Antwort steht. Die Lebenserwartung ohne Therapie ist um 15 bis 20 Jahre vermindert.
Und jetzt genauso wichtig, was nicht zu den typischen Alkoholfolgen gehört. Eine Einfachauswahlprüfungsfrage lautet: Welche Störung ist am wenigsten mit chronischem Alkoholmissbrauch verbunden? Depressionen, Herzmuskelerkrankung, neurologische Störungen, Merkfähigkeitsstörungen, Nierenerkrankungen. Was sagst du, Sarah?
Die Antwort ist Nierenerkrankungen. Die Niere wird vom Alkohol am wenigsten betroffen. Dort sehen wir eher indirekte Probleme wie Gicht durch behinderte Harnsäureausscheidung. Aber die Niere selbst ist kein Kernorgan der Alkoholkrankheit.
Noch eine Prüfungsfalle. Tüpfelung der Nägel. Das ist kein Alkoholzeichen, sondern typisch für Psoriasis. Und auch Gallensteine, Meningoenzephalitis und Multiple Sklerose sind keine Alkoholfolgen.
Gut, machen wir weiter mit der Diagnostik. Lukas, welche Laborwerte lassen uns an eine Alkoholkrankheit denken?
Drei Werte bilden die klassische Trias. Das Gamma-GT, ein Leberwert, der auch bei Gallenwegsproblemen steigt. Das MCV, das mittlere Erythrozytenvolumen, das wegen des Vitamin-B-Mangels erhöht ist. Und das CDT, das Carbohydrate Deficient Transferrin, ein Langzeitmarker, der ab etwa 60 Gramm Alkohol pro Tag über mindestens eine Woche ansteigt. Und was ist mit Kreatinin?
Das Kreatinin ist eine klassische Prüfungsfalle. Es gehört zur Niere, nicht zur Alkoholdiagnostik. Und wir haben ja gerade gesagt, die Niere ist nicht das typische Alkoholorgan.
Und noch eine Prüfungsfalle, die erst kürzlich aufgetaucht ist. Ist es sinnvoll, bei einer Alkoholintoxikation Naloxon zu verabreichen?
Nein, auf keinen Fall. Naloxon ist der Antagonist für Opiate, nicht für Alkohol. Gegen eine Alkoholintoxikation hilft Naloxon gar nicht.
Neben dem Labor gibt es noch die Screening-Tests. Den CAGE-Test haben wir ja schon in Folge 15 vorgestellt. 4 einfache Fragen, sehr niedrigschwellig. Aber 2 weitere Tests sollten wir uns namentlich merken.
Der MALT,
der Münchner Alkoholismustest. Was den besonders macht? Er ist zweiteilig aufgebaut. Einen Teil füllt der Patient selbst aus, den anderen der Untersucher. Die Arztantworten werden dann vierfach gewichtet, die Patientenantworten einfach. Ab 11 Punkten gilt die Alkoholabhängigkeit als nachgewiesen.
Im MALT-Test wird zum Beispiel gefragt, leide ich häufiger an einem Zittern der Hände? Oder nach den ersten Gläsern Alkohol habe ich ein unwiderstehliches Verlangen, weiterzuzinken?
Und der Arzt klärt zum Beispiel, liegt eine Lebererkrankung oder eine Polyneuropathie vor? Aber das nur als ein paar Beispiele aus dem MALT-Test.
Und dann gibt es noch den Audit. Das ist der WHO-Test, international eingesetzt. 10 Fragen. Sie können als Fremd- oder Selbstbeurteilung durchgeführt werden und dauern nur circa 5 Minuten.
Wer sich hier tiefer einarbeiten will, kann das übrigens in den Videotrainings auf heilpraktikerausbildung.24.de machen. Lukas und ich haben uns ja auf einem der Live-Online-Kurse von Stefan Barres kennengelernt. Gerade die systematische Aufarbeitung solcher Grenzen zwischen Tests, Kriterien und Folgeschäden hat mir damals richtig geholfen.
Ja, das kann ich absolut empfehlen. Besonders die Live-Kurse zur Prüfungsvorbereitung sind Gold wert, weil man genau diese Feinheiten durchgeht. Gut, zur Therapie jetzt. Die Alkoholabhängigkeit ist eine chronische Erkrankung, nicht heilbar. Der einzige Weg ist die lebenslange Abstinenz. Ich lasse die Ansätze zum kontrollierten Trinken jetzt weg.
Die Behandlung läuft in 4 Phasen ab. Und die Reihenfolge müssen wir uns unbedingt merken, weil die Prüfer hier gerne durcheinander würfeln.
Zuerst die Motivationsphase, den Patienten überhaupt zur Behandlung bewegen. Zweitens die Entgiftung. Das ist die akute körperliche Phase, in der wir das Entzugssyndrom managen. Drittens die Entwöhnung. Das dauert Wochen bis Monate, meistens stationär, oft in speziellen Einrichtungen. Und viertens die Nachsorge. Selbsthilfegruppen wie die anonymen Alkoholiker, oft lebenslang.
Eine Prüfungsfrage fragt genau das ab. Die Reihenfolge der Behandlungsphasen ist Motivation, Entwöhnung, Entgiftung, Rehabilitation. Richtig oder falsch?
Falsch. Entgiftung kommt vor der Entwöhnung, nicht danach. Entgiftung ist körperlich, Entwöhnung ist der Aufbau des suchtfreien Lebens. Die richtige Aussage in der gleichen Prüfungsfrage? In der Entgiftungsphase können lebensbedrohliche Symptome auftreten.
Und hier verweisen wir wieder auf Folge 16. Da haben wir das Entzugssyndrom mit allen Details besprochen, inklusive dem Delirrisiko und warum der Alkoholentzug immer stationär gemacht werden muss.
Noch 2 wichtige Prüfungsfragen zur Therapie. Erstens, sollte der Alkoholentzug als kalter Entzug ohne Substitutionsbehandlung erfolgen?
Nein, wir unterstützen medikamentös, zum Beispiel mit Sedativa wie Clomethiazol oder mit Benzodiazepinen wie Diazepam. Antikonvulsiva gegen Krampfanfälle und ganz wichtig, Vitamin B1, also Thiamin, zur Wernicke- und Korsakoff-Prophylaxe.
Zweitens, ist das Ziel der Behandlung meist kontrolliertes Trinken?
Meistens nicht. Der Goldstandard ist die Abstinenz. Es gibt zwar Ansätze mit kontrolliertem Trinken, aber das ist eher Nebenspur. Und noch eine ernüchternde Zahl. Wie viele Alkoholiker bleiben langfristig wirklich abstinent?
Nur circa 10-30%. Eine Prüfungsfrage behauptet, dass man mit Langzeittherapien bei 90% eine dauerhafte Abstinenz erreicht. Das ist natürlich falsch. Die Rückfallrate ist hoch.
Umso wichtiger, dass die Angehörigen einbezogen werden, die Haltung konsequent, aber verständnisvoll ist und die Frühdiagnose gelingt.
So Leute, das war die Alkoholkrankheit.
Wir haben die Stufen vom riskanten Konsum bis zur Abhängigkeit angeschaut, die Jelinek-Typen, die Folgeschäden an Leber, Pankreas, Nerven und vielen anderen Organen, die Diagnostik mit den klassischen Laborwerten und Screening-Tests und die 4 Therapiephasen.
Aber der Alkohol hat noch 3 besondere neuropsychiatrische Folgen, die wir heute nicht behandelt haben, und die kommen in der nächsten Folge. Nämlich die Alkoholhalluzinose, die Wernicke-Enzephalitis und das Korsakoff-Syndrom. Im ICD-10 sind das eigene Unterkategorien, deshalb packen wir sie in eine eigene Folge.
Und gerade für die HP-Psych-Prüfung sind die richtig wichtig. Da geht's oft um die Differentialdiagnose zwischen diesen 3 plus dem Delir. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal.
Und auch die Alkoholembryopathie schauen wir uns in der Folge an.
Das ist ja im Grunde genommen auch eine Art Folgeproblem. Deshalb passt es ganz gut zu Korsakoff und Wernicke dazu.
Jetzt noch ein Tipp zum Lernen. Schaut euch zu jedem großen Organsystem eine kurze Lernkarte an. Leber, Pankreas, Nerven, Knochenmark, Herz und notiert jeweils ein, zwei typische Alkoholfolgen und eine eigene Karte für die Jelinek-Typen, wo ihr Kontrollverlust und Abstinenzfähigkeit als zwei Spalten nutzt.
Perfekt. Und wenn euch unser Podcast gefällt, erzählt gerne euren Lernpartnern und Lernpartnerinnen davon. Dann hören wir uns beim nächsten Mal zu Wernicke, Korsakow, Alkoholhalluzinose und Alkoholembryopathie wieder.
Macht's gut und viel Erfolg beim Lernen.
Ciao, bis bald.
Und nicht vergessen, Ende April startet unser Vorbereitungskurs für den Heilpraktiker Psychotherapie. hpa24.de/hppsych. Wir freuen uns auf dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Bares von Heilpraktikerausbildung 24.